spreche jetzt unser Thema heute Abend und den Hut. Dann darf ich zwar nicht mehr auf die Folter spannen, sondern darf dir das Wort übergeben und noch einmal herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
Mach ich gerne. Danke schön. Ja, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dass ich bis hinten durchdringen werde. Könnt ihr mich hören? Gut. Okay. Er versucht, sich schon wieder zum Verschwinden zu bringen. Das macht er gerne. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Seit dem Mittelalter wissen wir das. Der Teufel hat es am liebsten, wenn man nicht an ihn glaubt. Warum? Weil er dann ungestört schalten und walten kann. Na? Wenn die Wissenschaft behauptet, es gibt ihn nicht, sagt er, genau. Stimmt. Es gibt mich nicht. Und jetzt hat er sich einen tollen Coup ausgedacht, hat sich die Mitglieder dieser astrologischen Gemeinschaft, der Weltgemeinschaft, sozusagen zur Brust genommen und hat gesagt, gell, mich gibt's nicht. Dann haben die genickt und haben gesagt, ja, das stimmt jetzt, ab Pluto gibt's nicht. Also doch, aber eben... wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, er ist halt jetzt nur noch ein Zwerg. Ich finde das eine sehr hübsche Geschichte. Ja. Die natürlich nur im Kontext mit dem, was er uns eigentlich im Inneren zuflüstern möchte, zu verstehen ist. Ja? Er ist nämlich, beinahe hätte ich gesagt, der kleine Mann im Ohr, der uns beliefert mit allen möglichen Geschichten, der uns sozusagen bestimmte Einfälle ins Ohr gibt. Und der braucht nur einen Satz zu sagen und den Rest machen wir dann schon alleine. Oder anders gesagt, den Rest machen wir mit den anderen Innenpersonen. Aber jetzt geht alles kunterbunt durcheinander, deshalb möchte ich mich jetzt bemühen, ein bisschen systematisch zu sein. Wobei das beim Pluto schon sehr komisch ist. Ja? Systematisch. Gleichwohl, damit wir eine Vorstellung haben, wo er zu lokalisieren ist, mache ich immer am liebsten sozusagen den Archetypus des Horoskopkreises. Aber nicht mit allen Tierkreiszeichen, sondern mich interessieren im Moment mehr die Quadranten. Nein, so, sorry. Und jeder von uns weiß, er ist hier im dritten Quadranten, im zweiten Zeichen des dritten Quadranten zu Hause. Und es ist wichtig, auch für diejenigen, die vielleicht bei meinen vorherigen Vorträgen nicht hier waren, nochmal zu erinnern, was ist der erste Quadrant? Nun, der erste Quadrant ist das, ich nehme mal mich als Exempel, ist das, was Sie im Moment sehen, was der Peter Orban hier rumhampelnderweise, rumturnenderweise macht. Das ist der erste Quadrant, was Sie hier sehen. Sie können das anfassen, Sie können kneifen, Sie können schlagen, Sie können küssen, was immer Sie wollen, tun Sie, was immer Sie machen, tun Sie mit meinem ersten Quadranten. Und was immer ich mit Ihnen anstelle, tue ich mit Ihrem ersten Quadranten. Also das Körperliche, das Materielle. Dazu gehört natürlich auch das, was sozusagen, wenn ich auf dem Sektionstisch liege, was macht da der Pathologe da? Der öffnet mich und schaut so rein und zuckt, ah, die Niere und die Lunge, mein Gott, 45 Jahre rauchen, das sieht doch jeder. So, ja, das ist auch mein erster Quadrant. Ja, Körper. Gut. Machen wir mal hier so eine kleine Lotusblüte. Körper draus. Der zweite Quadrant ist schon schwieriger. Im Horoskop zeigt sich im zweiten Quadranten das Thema Seele. Allerdings ist das Thema der Seele mit einem größeren Problem behaftet. Nämlich, wir können sie nicht sehen. Wir können sie nicht messen, wir können sie nicht wiegen, wir können nichts damit machen. Gar nichts. Dummerweise gibt es auch nicht so Instrumente, um den Arm aufpumpen und dann steht da manisch-depressiv oder irgend sowas. Haben wir nicht. Geht nicht. Ja? was die Medizin zum Teil dazu bewegt, zu sagen, ist doch alles Quatsch, das mit der Seele. Ja? Es gibt keine Seele, es gibt nur Chemie. Und es gibt Synapsen und es gibt Neurotransmitter. Und es gibt, naja, halt irgendwie Neuronen und Bahnen und so weiter. Aber Seele, ein berühmter deutscher Pathologe, Rudolf Virchow war es, glaube ich, hat einmal geschrieben, ich habe schon über 10.000 Leichen geöffnet und so etwas wie eine Seele ist mir dabei nicht untergekommen. Ja, hat er recht. Gut, das ist der zweite Quadrant. Was zeigt die Seele? Oder besser gesagt, worüber befindet sie? Die Antwort ist relativ einfach. Über das Belebte, was in jedem Körper, in jedem ersten Quadrant steckt. Wenn die Seele dazutritt, ist dieser Körper belebt. Wir können auch sagen beseelt, ja. Ne? Es gibt so Bilder, die kennt man schon so aus Operationssälen. Wer da dann etwas hellsichtiger ist, der weiß, aha, jetzt kommt die Narkose und dann steigt die Seele, so wird das manchmal erlebt, so etwas hinter die Operationsleuchte und guckt so runter, was passiert denn da mit meinem Körper. Ne? Und viele Kulturen haben übereinstimmend berichtet, die Seele und der Leib sind, und das ist übereinstimmend, durch einen silbernen Faden verbunden. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich referiere nur. Ich habe das für mich noch nicht erlebt. Ich hatte aber auch noch nicht so viel Narkosen. Neurosen hatte ich schon etliche, aber Narkosen noch nicht so viel. Ja? So. Und in dem Moment, in dem ich sterbe, verlässt die Seele den Leib. Der Silberfaden wird von wem auch immer durchtrennt. Und was passiert denn mit dem Körper? Na, milde gesagt, er fängt an zu stinken, ne? Ja, milde gesagt. Und dann zersetzt er sich. Das ist eine wunderbare Einrichtung von der Natur, die sagt, wir möchten die toten Körper nicht so lange hier rumliegen haben. Auch unter der Erde sollen sie nicht so lange frisch bleiben. Also sie wird eins mit, wie sagt es in der Bibel, zu Staub sollst du werden. Oder von Staub bist du genommen und so weiter. So, gut. Soweit die Seele. Könnte man noch furchtbar viel sagen, wäre aber zum Beispiel eine Überlegung wert, ob wir nicht in einem der nächsten Herbste, so, ne, wenn die leisen Herbstwinde kommen, mal dieses Thema behandeln, die Seele. Ist nur so ein Vorschlag. Ja? So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir in den dritten Quadranten, wo jene Innenperson zu Hause ist, über die wir heute Abend versuchen wollen, uns ein wenig zu verständigen. Ich tue immer gerne so, das ist die typische Attitüde von Therapeuten, ich tue immer so, als wüsste ich was über ihn. Ne? So muss ich hier auftreten, sonst würdet ihr skeptisch werden. Die Wahrheit aber ist, wenn wir viel Glück haben, wissen wir vom Pluto das Schwarze über unserem Fingernagel, unter einem Nagel, wenn wir viel Glück haben. Den Rest wissen wir noch nicht. Und deshalb finde ich unter anderem die Astrologie so unglaublich spannend, weil sie im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer mehr von diesen Gestaltungen, wenn ich sie studiere, preisgibt. Mir immer mehr erzählt über meine Innenbewohner. Ja? Natürlich ist auch der Mars und die Venus und der Merkur und der Mond und die Sonne und wieder der Merkur Innenbewohner. Nein? Aber jetzt, das später oder nächsten Herbst, jetzt über dieses Thema, über den dritten Quadranten. Sein Thema ist leicht gesagt und noch schwerer zu verstehen. Geist. Haben wir schon gehört, nicht? Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Mittlerweile wissen wir aber, darüber haben wir hier schon ausführlich gesprochen, es gibt sogar noch einen vierten Quadranten. Ja? Weil die Gestalten des vierten Quadranten Saturn, Uranus, Neptun haben wir schon hier, denen sind wir schon ein bisschen begegnet hier. Wie gesagt, schwarze unter den Fingern, aber mehr nicht. Ja? So, was heißt Geist? Ich sage das deshalb so provokant, weil ich natürlich auch diese ganzen wunderschönen Definitionen kenne. Ja? Besonders die Amerikaner tun sich da in ihren astrologischen oder Esoterikbüchern unglaublich hervor und definieren mir, was Spirit ist und was Mind ist und was Soul ist. Und ich werde immer ganz, hoppla. Und ich werde immer ganz schwindelig, wenn ich das alles lese. Und jetzt werde ich Sie noch bombardieren mit meiner Definition. Geist ist etwas ganz Einfaches. So einfach, dass man lachen könnte. Ja? Zum Beispiel, im Moment ist der Peter Orban für alle, die hier sitzen, auf der körperlichen Ebene anwesend. Er kann hier turnen. Auf der seelischen Ebene ist er auch anwesend, aber das, da der Peter Orban ein Profi ist, lasse ich euch ja nicht wissen. Das zeige ich ja nicht. Ne? Also, dass ich, was weiß ich, tief traurig bin, weil ich weiß nicht was, der Flieger hatte mal wieder Verspätung und überhaupt das eine Buch, was ich im Antiquariat gesucht habe, das war nicht da. Mein Gott, also warum soll ich überhaupt herkommen? Ja, so. Das zeige ich nicht. Aber ich bin Geist. Und Geist ist nichts anderes als Botschaft für die Anwesenden hier. So. Aber nicht, dass wir es missverstehen, nicht ich bin, das ist ja typisch, nicht Schütze, Aszendent, reiner Geist, also das muss man sich klar machen, ja? Aber nicht nur, dass ich Botschaft bin für euch, jeder, der hier sitzt und mich mit seinem Kaugummi ankaut, ist Botschaft für mich, ja? Also die Botschaft, wie gesagt, mein Gott, das geht doch nicht, dass die schon wieder alle Kaugummi kauen. Was mache ich denn dann? Ja? Und so versuche ich damit fertig zu werden über die Botschaft, die ihr mir bringt. Ja? Und dann fängt irgendeiner in meinem Inneren wahrscheinlich die Jungfrau an zu sagen, naja, typisch, du bist ja so langweilig, die kauen so lustlos vor sich hin. Und so, solche, nicht? Kurzum, ja, und die einen lachen ganz freundlich, so, ach. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Und die anderen sind dann, der wird ja maßlos überschätzt, dieser Mann, das sieht man doch. Ja, ist alles eine Botschaft für mich. Ja. Und all das, was ich hier verzapfe und von mir gebe, über ihn und über das, ist auch Botschaft. Aber jetzt nicht für mich, weil ich weiß das schon. Die Botschaft kenne ich schon. Nicht? Ich gebe die raus. Und jetzt geht die Botschaft hier rum und guckt, wo kann ich mich einnisten? Ja? Wo kann ich mich einnisten? So, dann bei ihr vielleicht komme ich rein und nächsten Tag erzählt ihr Mann, du weißt ja, was Geist ist, das will ich dir mal erzählen. Ja? Du hast keinen. Oder so ähnlich. Ja? So habe ich gestern Abend gelernt. So. Und dann bin ich froh und sage, naja, so ganz verstanden hast du meine Botschaft jetzt nicht, aber zumindest schon ein bisschen. Ja? So. Ich war ja heute in mehreren Antiquariaten. Was steht denn in einem Antiquariat in einem Regal? Geister. Nur reine Geister. Mühsam in zwei Buchdeckel zusammengepappt, auf Papier gedruckt, mit schwarzer Drucker. Alles Geist. Und jeder dieser Geister schreibt mich an. Nimm mich. Und ich habe schon so viel von euch genommen, ich bin jetzt etwas wählerischer. Ja? Und nehme nicht 34, wie beim letzten Mal, sondern nur noch 2. Mehr darf ich auch nicht nach Hause bringen. Also, das ist die Botschaft von meiner Frau. Gut. Kurzum, der dritte Quadrant in meinem Horoskop und in deinem sind all die kleinen Geister, das heißt die kleinen Botschaften, die dir aus der Welt entgegenkommen und die nur für dich gedacht sind. Nur. Weil es ja schließlich nur dein Horoskop ist. Und was immer jetzt für Botschaften kommen, egal welche Worte ich sage, für jeden, der hier sitzt, ist das eine andere Botschaft. Was nichts anderes heißt als, im siebten Haus beginnt für jeden von euch eine Welt. Und das ist immer eine andere Welt, eine total andere Welt. Jetzt kann man sagen, ja, aber hier in diesem Raum gehen ja die Welten aller Menschen, die hier sitzen, im siebten Haus kongruent. Das stimmt überhaupt nicht. Weil jeder sieht hier sozusagen nur sein siebtes Haus. Und die Botschaft, die explizit für ihn bestimmt ist. Ja? So. Egal, was ich dazu sage, egal, was ich für eine Botschaft gebe, hier schwirren im Moment für jedes siebte Haus, für jeden dritten Quadranten 370 Botschaften herum. Ja? Könnt ihr euch noch erinnern, früher, als wir an die Uni gingen, da hieß das der Slogan für uns Mädels, Schleifchen ins Haar, jetzt geht's ins Seminar. Kennen Sie das? Ja, sicher. Heißt so, ich wünsch mir eine Botschaft. Am liebsten eine Botschaft, 1,85 Meter groß. Solche Muckis, cool soll er sein. Ja, das hat sich noch nicht ganz rumgesprochen, aber unser Ehemann und unsere Ehefrau sind auch Botschaften. Wir halten die für Menschen. Klar, weil wenn wir sie nicht dafür missverstehen würden, würden wir uns doch nicht mit diesen Botschaften abgeben. Ja? Der Witz bei diesen Botschaften ist, je attraktiver die im Außen sind, desto mehr seid vorsichtig. Das, ja. Naja gut, das vertiefen wir ein andermal. Das mit dem Thema Partnerschaft vertiefen wir demnächst. Aber jeder Mensch, der von außen kommt, ist erstmal manchmal hässlich und manchmal wunderschön verpackte Botschaft. So, ja. So viel zu Schleife in den Teil, jetzt geht's ins Seminar. Das sind alles verkappte Botschaften, die ich natürlich im ersten Moment sehe. Ich kehre jetzt mal meinen Macho raus, nicht? Ich sehe tolle Hüften, klasse Hintern und tolle Brüste. Das ist die Botschaft, die ich will. Ja. So einfach sind wir Männer gestrickt. Und was kriegen wir dann? Die ersten 14 Tage, diese Botschaft, wunderbar. Ach, dann noch 3 Wochen und 4 Wochen und 6 Wochen, aber dann beginnt schon, dann packt sozusagen die eigentliche Botschaft sich aus. Ganz vorsichtig. Na, selbstredend. Ich habe da gesagt, ich packe jetzt meinen Macho auf. Ich hätte auch meine Hildegard auspacken können. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, Mann. Das ist das Schöne, also wenn man Astrologie lange genug macht, wird man polyphren. Das ist eine Abwandlung von Schizophren. Ja, das ist jetzt. Ja. Gut. Also, im 7. Haus kommt die Welt der Botschaften, die geistige Welt, die mir etwas mitteilen möchte, in Form des anderen Menschen auf mich zu. Deshalb trägt das 7. Haus in sich die Insignien der Partnerschaft. So. Natürlich wissen wir schon, nicht nur Partnerschaft. Jeder Therapeut findet im 7. Haus seine Klienten und er kriegt natürlich immer die Klienten mit den Themen, die er selbst nicht die Bohne versteht. Ja, deshalb kriegt er sie ja. Wenn er sie verstehen würde, gingen die zu jemand anderem. Ja. Es ist ganz klar, auch ihr als Astrologen, ihr kriegt immer die Klienten, wo ihr sagt, oh, muss ich das schon wieder haben? Ja, das müsst ihr schon wieder haben. Genau das. Nicht? Wassermann-Aszendenten sind so ziemlich das Seltenste, was es gibt auf der Welt, wisst ihr vielleicht nicht. Aber wenn die 10-mal hintereinander in der Horoskopberatung, dann ist mit eurem Leben was nicht ganz in Ordnung. Das ist einfach so. Ja? Dann wird es Zeit. Für was? Ja, das haben wir vorletztes Mal behandelt. Gut. Soweit die Vorrede. Jetzt kommen wir zu ihm. Die Vorrede muss sein. Also, bleiben wir noch mal kurz. Im 7. Haus begegnet uns die Welt der Botschaften, die geistige Welt, mit Hilfe von anderen Menschen. So. Wenn die jetzt ihre Botschaft sozusagen, wie nenne ich denn das, freilassen würden in mich oder besser gesagt in meine Seele hinein, dann würde es mir so gehen wie das Skorpionische, was ich vor einigen Jahren in einem Restaurant erleben durfte. Erleben durfte, ich war mit meiner Frau essen. 4 Tische weiter saß ein Ehepaar oder jedenfalls Mann und Frau. Ob sie verheiratet war, weiß ich nicht. Das Pärchen wurde lauter, das heißt, sie wurde lauter, er wurde kleinlauter. Dann konnte man es nicht verhindern, dass das ganze Restaurant ihre leichte Erregung mitbekam, die darin kulminierte, dass sie abrupt aufstand, ihr Stuhl fiel hinter ihr zu Boden, ihre Serviette vom Hals riss, ihm das Essen knallte und schrie, so habe ich mir meine Beziehung nicht vorgestellt. Und rauschte von dann. Das heißt, die beiden waren zusammen. Der Pluto hatte zweierlei gemacht. Er hat ihr A eine Vorstellung davon gegeben, wie ihre Partnerschaft, Klammer auf, gefälligst, Klammer zu sein hätte. Diese Vorstellung hatte sie. Und das Zweite war, der Pluto gibt ihr auch gleichzeitig eine Form der Bindemagie, dass sie so leicht aus dieser Partnerschaft sich auch nicht entfernen kann. Kurzum, wenn hier eine Begegnung stattfindet, dann gibt es im achten Haus oder im Thema Skorpion oder mit dem Botschafter des Skorpions im Bunde eine Verbindlichkeit, ein Binde. Dann schnappen gleichsam die Handschellen zu. Aber nicht bei mir die, sondern eines hierum und eine hierum. So, fuck. Das sagt Pluto so. Du gehörst jetzt mir. Oder sie sagt, du, es ist wurscht, von welcher Seite der Pluto das macht, dieses Spiel, egal. Er ist also derjenige, der einen Bindezauber, wobei dann zwei Menschen aneinander, oder ja, auch Klient und Therapeut sind ja auch über einen Bindezauber, nicht gebunden, muss man sich vorstellen, ja. 7 Jahre Psychoanalyse und dann sagt der Psychoanalytiker, ja, wir sind eigentlich durch. Wir brauchen allerdings noch weitere 2,5 Jahre, darauf sollten Sie sich einrichten, um die Übertragung zu lösen. Damit wollte er sagen, für unsere Handschellen habe ich mir so eine schöne Nagelfeile gekauft, so eine kleine, so die. Und da können wir dann mal dran gehen. Ja? Oder er sagt, der Pluto, das sagt er aber nicht laut, wenn ihr 10 Jahre verbunden ein Paar gewesen seid, dann braucht es die Hälfte dieser Zeit, um voneinander loszukommen, solltet ihr euch trennen wollen. So. Das kann man ein wenig beschleunigen. Mit Hilfe einer geeigneten Therapie kann man das ein bisschen beschleunigen. Aber es dauert so lange. Dieser Bindezauber ist nicht einfach so, wie wir uns das gerne hätten. Nicht? Manchmal kommt eine Frau, 27 Jahre in der Ehe, 4 Kinder und sagt, ich will endlich von meinem Mann getrennt sein. Und ich sage, ist in Ordnung. In Ordnung. Dauert etwa 12,5 Jahre. Ja, aber ich bin doch schon 63, was soll ich sagen? Ja. Aber gut, das ist ein Nebengleis, was ich eigentlich gar nicht betreten wollte. Das wäre das Gleis für Partnerschaft. Zurück zu ihm. Schauen wir uns das Bild an. Das ist einer der Gründe, warum ich gerade schwitze, ist, dass ich mir gestern noch einen schönen schwarzen Pullover gekauft habe, extra für euch. Weil, eine schwarze Hose hatte ich schon und meine berühmt-berüchtigten Reptilienschuhe habe ich auch schon an, nicht? Das ist reiner Pluto, Reptilienschuhe. Jetzt sagen wir alle, ach, der Orban, der hat den Skorpion, das ist denn nix da, nicht? Das ist meine Verkleidung, meine Berufskleidung, ja. Habe ich mir extra einen schwarzen Pullover gekauft und schwitze gerade wie verrückt. Kann ihn auch gleich ausziehen. Jetzt könnte der ein oder andere Einwand kommen, ja, aber Moment mal, das Schwarz reicht nicht. Das wäre ja auch Steinbock. Da sage ich, ja, das stimmt schon, aber guck mal hier. Ach, naja, der Pluto tarnt sich doch. Ja, bitte, bitte. Ja, könnt ihr es sehen? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Hat mich sofort überzeugt, habe ich gesagt, den nehme ich. Ja, okay. Nicht? Schwarz und ein bisschen rot. Aber das Rot ist, das Cape hat er nur zum Zwecke, dass er sich zeigen möchte. Er möchte nicht so, sich nicht so oft zeigen. Bei der Karte konnte er nicht anders. Das haben wir sozusagen gesagt. Du musst dich schon zeigen und dann müssen wir schwarz und rot. Nicht wie so ein richtig normaler Vampir ebenso rumstreunt. Ne? So, zum Beispiel so. Das Rot ist nicht schlecht. Und das Schwarz ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Gut mitgedacht heute Abend. Okay. So, Die Karte heißt Der Verführer. Und ist natürlich, allein die Kopfbedeckung zeigt, in Anlehnung an Goethe. Ne? An diese große Figur, an dieses größte deutsche oder deutschsprachige Theaterstück. Und da sind sich alle Experten einig, dass es das deutschsprachige Stück ist. Und das Schöne an der Geschichte ist, wenn man es mal auch astrologisch beleuchtet, der Goethe hat mit diesem Theaterstück Faust, wenn man so will, sein eigenes Geburtshoroskop dramatisiert. Und das hat er mit einer Akribie gemacht und mit einer Treffsicherheit, dass man nur staunen kann. Der ist nämlich, der Goethe hat eine Jungfrau Sonne, hab ewig strebend mich bemüht, hab Philosophie, Medizin, Theologie durchaus studiert mit heißen Bemühen und was da so alles steht, nicht? Wie typisch für uns Jungfrauen, nicht? Und er hat, also Faust ist ja der eine Teil des Theaterstücks, aber dann hat er den anderen Teil beschrieben und das ist sein Aszendent, Skorpion, nicht? Unser großer Johann Wolfgang war ein Skorpion-Aszendent. Und dieses Thema des Skorpion-Aszendenten hat Goethe in dem Stück Faust für alle Astrologen sozusagen ins Poesiealbum geschrieben. Deshalb muss ein Astrologe, der was von Pluto-Skorpion verstehen möchte, muss den Faust. Naja, zurück zu ihm. Wozu will er verführen? Den Faust wollte er verführen, wozu? Er hat ihm was versprochen. Ja, ja, sicher, aber das so einfach ist er ja nicht gestrickt, er ist ja nicht blöd. Der sagt ja, wenn er als Pluto zu dir kommt und sagt, hey, was kann ich dir Gutes tun? Ja, was möchtest denn? Nicht? Möchtest du Brad Pitt? Kein Problem, könntest du kriegen. Hey, na? Es gibt welche, die tun es für Brad Pitt hier nicht, das sehe ich doch. Ne? Ja, ja. Da braucht es Robert Redford oder David Copperfield. Ich weiß ja nicht so genau. Ne? Er verspricht dir etwas. Was wollte denn Faust? Nee. Faust wollte nicht Gold herstellen. Faust wollte ein Mädel. Ja, Gretchen wollte er. Dieser alte Knacker, ne? Dieses junge Ding. Ja, wollen wir alten Knacker nicht alle diese jungen Dinger? Ja, sicher. Ich zumindest schon. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ne? Ja. Oder? Ja, sicher wollen wir das. Nicht? Zumindest mit einem Teil von uns. Vielleicht nicht mit jedem Teil von uns. Mein Schütze-Aszendent sagt, ach, die jungen Dinger, die sind so anstrengend. Na. Nicht? Aber dann habe ich noch ein paar andere. Na? Da läuft dann der Speichel hier aus den Mundwinkeln. Daran erkennt man sich. Gut, zurück zu Pluto. Er wollte ein Mädchen und Mephisto sagte, ja klar, dir kann geholfen werden. Nicht? Schon klar. Kleine Unterschrift hier, kein Problem. Natürlich will er Seele. Selbstredend. Na? Warum will er Seele? Jetzt mal nur mythologisch gesehen. Weil er keine hat, da sitzt in der Ecke, macht so und so vor. Keine hat, ist doch wohl logisch, oder? Ja, hat sie recht. Hat sie recht, nicht? Aber mit so einer Nonchalance, das finde ich sprachlich. Hier komme ich jetzt immer her. Gut, weil er selber keine hat. Warum hat er keine? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Er ist ein rein geistiges Wesen und geistige Wesenheiten haben keine Seele. Punkt. Reiner Geist. Bitte, die Kirche würde sagen, das stimmt nicht, aber nicht reiner Geist, unreiner Geist, auch gut. Ja, bitte, von mir aus. Okay. Ich möchte die Sache aber noch von einer anderen Seite her aufziehen. Also die Frage, zu was will er verführen? Und die erste Antwort lautet, und es ist eine einfache Antwort, aber man braucht ein bisschen Zeit, sie zu verstehen. Er möchte uns verführen zum Konjunktiv. Also zu der Möglichkeitsform. Du solltest, sagt er, eigentlich. Du müsstest Mal wieder. Es gibt eine schöne Szene in dem Film. Jetzt muss ich überlegen, wie der Film heißt. Rossini. Von dem Harald Dietl. Da sitzt ein Ehepaar am Tisch und neben ihm der Schönheitschirurg. Und die Frau sagt, spricht so, das ist der berühmteste Schönheitschirurg in der Münchner Landschaft, und sagt, schauen Sie mal meine Nase, das hat ja überhaupt nichts griechisch-klassisches. Ja. Und da wäre es nicht schlecht, ich stelle mir das so vor, hier einen kleinen Abnäher. Ja, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Worauf der Ehemann sagt zu ihr, und die Dodos, weißt schon, die Dodos. Habe ich gesagt, was meint der? Da zeigt er aber so auf die Brust, ach, die Dodos, jetzt habe ich es verstanden. Er hätte gerne, dass die Dodos seiner Frau, ja, ich weiß nicht, anders griffig oder sonst wie oder sowas wären. Die wollte an der Nase und er an ihren Dodos. Kurzum, es könnte alles so viel schöner sein. So, für beide. Für sie, wenn die Nase ein bisschen, und für ihn, wenn die Dodos ein bisschen. So. Das ist der Konjunktiv. Das Leben wäre so einfach, wenn du nicht immer müsstest und. Kurzum, Pluto verführt uns, dass wir etwas werden sollen, was wir nicht sind. Und in diesem Zusammenhang dann passiert was? Die Antwort ist relativ leicht. Wir verlieren uns und wir verlieren Teile unseres Lebens. Ihr alle habt schon gehört von der Geschichte von Michael Jackson. Neulich war ich in einem Seminar, habe ich gesagt, ja, es wäre doch mal eine interessante Frage, was Michael Jackson eigentlich werden will. Ja, mit seinen, ich weiß nicht wie viele Dutzenden von Schönheitsoperationen. Und der war ja auch mal ein Farbiger, also ein Neger, war er ja mal. Heute hat er gebleichte Haut, was zum Teil dazu führt, dass er nicht mehr ins Sonnenlicht gehen darf. Durch die Illustrierten geisterte vor ein paar Jahren ein Bild, wie Michael Jackson in einem gläsernen Sarg liegt. Und da habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, der lässt ja wirklich nichts aus, ne? Von den Archetypen. Der lässt ja gar nichts aus. So. Und dann habe ich ein paar Jahre später einen Zeitschriftenartikel gefunden. Ich lese den mal vor. Hab den vergrößert. Cindy Jackson, also es ist nicht die Schwester von ihm, auch nicht andersartig verwandt, die erste lebende Barbie-Puppe. Alle Jacksons lieben Messer. Scheint so. Der große Michael ließ sich in 24 Operationen zu Diana Ross verformen. Das stimmt nicht. Ich habe in dem Seminar gefragt, wisst ihr, was Michael Jackson werden will? Sagte eine Frau, ja sicher, hat er doch gesagt, Peter Pan. Und ich sage, ja, das bestimmt. Und auch Cindy Jackson, 35, kalifornische Namensvetterin, legte sich 18 Mal unter Narkose, zahlte dafür 62.000 Mark und sieht nun aus wie ihr Teenie-Tick, die Barbie-Puppe. Schönheit kann man sich doch kaufen, behauptet die neue Riesen-Barbie. Ich bin ja so glücklich. Die Firma, die echte Barbie-Puppen produziert, zahlte übrigens keinen Pfennig dazu, hält die Kopie für Schwachsinn. Gebt das mal rum, ihr könnt es alles erstmal selber angucken, die Cindy Jackson. Ich habe einen Fernsehfilm gesehen, nachdem ich aufmerksam geworden bin, über diese Cindy Jackson. Und man hat so gezeigt, da ging es mal wieder darum, dass sie sich unter das Messer legte. Und da hat man so ein paar Tage im Leben von Cindy Jackson gezeigt. Tatsache ist, ein Magazintermin hat den nächsten gejagt. Und es hatten sich schon ein Dutzend Magazine angesagt, ob sie bei der Operation nicht vielleicht live dabei sein könnten. Cindy finanziert mittlerweile ihre Operationen wunderbar von den Medien. Und wenn man sich überlegt, dann habe ich so ein Bild. Ja? Cindy Jackson war eine unscheinbare, ganz normale junge Frau. So. Und irgendwann kam der kleine Mann in den Ohr. Der kommt nicht von außen und sagt, ach, übrigens, mein Name ist Mephisto, könnte ich Sie mal sprechen auf eine Tasse Kaffee oder sowas? Na, so macht er das nicht. Nicht? Den hat sie ja an Bord. Und er sagt, Cindy, willst du eigentlich immer so unscheinbar und unbedeutend und ohne irgendein Aufsehen durch die Welt laufen? Sagt Cindy, eigentlich nicht, aber was kann man schon machen? Da sag ich, ja, pff, ist doch ganz einfach. Ne? Dann gebe ich dir mal eine Idee. Und dann hat er, du liebst doch Barbie. Ja. Und möchtest du nicht vielleicht, dass alle Medien der Welt dich beschreiben? Aufsätze von dir in allen Medien, vielleicht sogar das Fernsehen? Ja. Ja, dann gebe ich dir nur eine Idee. So. Kann man sich richtig reindenken, ne? Wüsste man nicht, was man selber dann sagt, wenn man so, ja, Peter, ich meine, wer will schon nicht zu irgendjemand hin operiert haben? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber so laufen die Geschichten. Ja. Pluto kommt ganz harmlos, unscheinbar im eigenen Inneren zum Vorschein und sagt, ach übrigens, ich hätte dir da ein Angebot zu unterbreiten. Kostet auch gar nichts. Und schon kommt ein Konjunktiv. So kannst du keinen Eindruck schinden, aber wie wär's wenn? Wuff. Ich fand das deshalb so nett, weil ich schätze mal, ist 20 Jahre her, da war eine Frau in der Beratung bei mir. Und diese Frau hatte eine Pluto-Auslösung im Alter von 9 Jahren. Und zwar war Pluto, ich glaube, im Krebs. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nee. Aber ich weiß, die Auslösung war im Alter 8, 9 Jahre. Und dann habe ich sie gefragt, was war denn da? Weil Auslösungen haben oft solche, da ändert sich im Außen etwas. Und da der Pluto oft in Verbindung steht mit einem körperlichen Eingriff, darauf kommen wir noch zu sprechen, habe ich sie so dergestalt gefragt. Ja? Hey, wäre sie ein bisschen älter gewesen, hätte ich gefragt, war da vielleicht eine Abtreibung, weil das Thema Pluto auch gerne über Abtreibungen läuft. So im Sinne von, der Pluto bläst mir ins Ohr, man kann doch in diese kaputte Welt kein Kind mehr hineinstecken. Das muss man doch diesem Kind ersparen, sozusagen die Abtreibung als gute Tat verkauft, nicht? Aber es gibt natürlich noch viele andere Motive für Abtreibung. Auf jeden Fall ist bei dem Thema der Abtreibung, da wird etwas Lebendiges einer Vorstellung, einer Idee geopfert. Nämlich der Idee, es passt so gerade nicht. Oder der Idee, mein Gott, unsere Wohnung ist auch viel zu klein. Oder der Idee der Mutter, die dann sagt, du, wenn du jetzt ein Kind kriegst, dann zahle ich dir aber dein Stipendium nicht, dein Studium nicht weiter. Oder, was ich da schon alles erlebt habe. So. Ich habe sie gefragt und habe dann auch im Hinblick auf die Mutter gefragt, ist die Mutter im Krankenhaus drum? So, nichts, habe ich gesagt, blöde Astrologie, kann man sich wieder auf nichts verlassen. Na gut, 3 Wochen später ruft die Frau an und sagt, jetzt weiß ich, was da war. Da habe ich gesagt, na, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Ja, hat sie gesagt, da habe ich meine erste Barbie-Puppe gekriegt. Was hat denn das mit Pluto zu tun? Ja, hat sie gesagt. Als ich diese Puppe in der Hand hielt, war mir eines ganz klar. So schön will ich auch mal werden. Und da klickert es bei mir. Ja, da hatte ich auf einmal das Bild, wie sie mir gegenüber an meinem schönen runden Beratungstisch sitzt. Eine wunderschöne Frau. Bisschen kühl, aber körperlich wunderbar. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Es ist sehr lieb, dass Sie mich angerufen haben. Habe ich wieder was gelernt. Ja? Also, das, was ich bin, ist ja das Lebendige an mir. Und der Pluto sagt, ja, da können wir was draus machen. Das Ausgangsmaterial ist gar nicht schlecht. Können wir was draus machen. Und manchmal sehe ich dann so, es war vor einiger Zeit, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, das ist mittlerweile auch schon her, Elke Sommer im deutschen Fernsehen. Elke Sommer sagt euch was, ja? In den 50er, 60er Jahren ein großer Star, auch in Hollywood. Und da war sie aber, ich weiß nicht wie oft, geliftet in einer Talkshow und die sah aus wie ihr eigener Totenschädel. Ja, so. Es war grausam. Ja. Worauf meine Frau gesagt hat, wenn die lacht, muss sie das Bein heben. Ja. Ja. Gut. Zurück. Er ist der Hüter der Vorstellungen. Und er versucht, alles zu tun, so wie alle inneren Personen, egal wie sie heißen, sind Hüter von irgendetwas, und zwar etwas in meinem Leben und natürlich auch in deinem Leben. Also Hüter der Vorstellung, aber das reicht ihm nicht. Er sagt nicht einfach nur, ich sag dir doch mal was, also ich gebe mal ein Beispiel. Die große Liebe meines Lebens begann, als ich 5 Jahre alt war. Diese große Liebe war eine Prinzessin aus einem Comic. Aus dem Comic, der ein oder andere von euch jetzt kennt, Prinz Eisenherz. Sagt euch was? Der amerikanische Titel Prinz Valiant. Prinz Valiant war verliebt in Aleta. Aleta war die Königin von den Nebelinseln. Hatte die Haare so wunderschön, so ganz lang und blond und über ein Auge. Oh, das hat ja so einen Nerv in mir getroffen, dass ich bis zu meiner zweiten Ehefrau hingegangen bin und gesagt, sag mal, könntest du vielleicht wieder so über ein Auge? Ohne es zu merken, ja, wohlgemerkt, das läuft ja so unterirdisch, ne? Und da habe ich gesagt, das ist die Frau für dich, Peter. Nein, mit 5 muss man sich überlegen, ja. Dann gab es noch ein Zwischenspiel, da hatten wir auch eine, das war noch besser, das war nämlich eine Frau, die immer unter Wasser war. Ich meine, ich bin Sonne-Neptun, enge Konjunktion, ja. Die war immer unter Wasser und ich habe alle Filme gesehen, Lotte Hass hieß die, ja. Ihr Mann war Hans Hass. Und Lotte schwamm immer im Roten oder im Toten Meer und ihre Haare waberten so durch das Wasser. Oh. Aber dann war sie wieder weg und dann hat er sich gleich von ihr getrennt. Das habe ich auch nicht mitgekriegt, sonst hätte ich ja gesagt, ja, jetzt bin ich dran. Und dann war Aleta wieder da. Und da hat mein Pluto gesagt, die ist, so muss sie sein. Genau so. Das ist deine Vorstellung von deiner Frau. Elfenhaft, ein Auge zu, langes blondes Haar. Und natürlich, habe ich aber erst später gemerkt, Prinzessin, logisch. Ja. Und jetzt sieht er zu, dass ich möglichst aus jeder Frau, die in mein Leben kommt, Aleta mache. Das schließt dich schon mal aus. Ja? Nur mal so. Außer du wärst bereit, nicht mit mir mal und blond und die ganzen Krusel raus und keine Löckchen, sondern ganz lang und wallend und mal wie anstrengend muss das sein, nicht? Immer lang und wallend zu sein. Aber gut. Und es gibt selbstverständlich auch Frauen, es gibt auch Männer, die auf dieses Spiel eingehen. Okay? Und sagen, ja, mein Gott, will er halt langes blondes Haar? Na ja, mein Gott. Und wie soll, übers Auge? Ach du liebe Zeit, na ja, gut, dann kennen wir es halt mal drüber. Ne? Vorstellung. Nochmal zurück. Er bläst mir also eine Vorstellung ein und jetzt kommt das Eigentliche. Jetzt sorgt Pluto dafür, dass alle anderen Innenpersonen dazu beitragen und daran mithelfen, diese Vorstellung ins Leben zu überführen. So. In mein Leben. Und natürlich auch in das Leben meiner Ehe und natürlich auch in das Leben meiner Kinder. Ja? Kindererziehung heißt ja letztlich nichts anderes, als ich versuche, meinen Kindern meine Vorstellungen beizubringen. Ja, und was sind meine Vorstellungen? Meine Vorstellungen sind nichts anderes, als sozusagen 50% Vorstellung aus der Familie meines Papas, 50% Vorstellung aus der Familie meiner Mama, haben sich in mir getroffen, bilden ein Konglomerat und dieses Konglomerat trage ich jetzt an meine Tochter heran. Aber meine Frau hat ja auch noch so ein Konglomerat. 50% von ihrem Vater, 50% von ihrer Mutter in ihr verschmolzen. Jetzt trägt sie dieses 50% auch an meine Tochter. Jetzt muss dieses arme Kind fertig werden mit diesen beiden furchtbar verschiedenen Vorstellungswelten, die die Großmütter, die Großeltern und Urgroßeltern an ihre Eltern herangetragen haben. Muss man sich vorstellen, was für Leistungen unsere Kinder vollführen müssen. Daraus irgendwie eine Schnittmenge zu machen und einigermaßen durchs Leben zu gehen. Ne? Das ist schon heftig. Wenn man sich das mal klar macht, dann sagt man eher, mal schauen, was für eine Vorstellung habe ich jetzt über meine Kinder? Muss das jetzt wirklich sein? Ja, sicher. Klar, anders geht's nicht. Ne? Aber meistens kommen die Kinder schon damit klar und finden da so Auswege, nicht? Wenn dann Bettnässer und so, das kriegen die schon hin. Ja. Aber das hat jetzt nichts mit Pluto zu tun. Das ist ein Thema der Jungfrau, nur mal so, ja? Wie die ihre elterlichen Vorstellungen zusammenbringen, das und dann ihre eigenen entwickeln sollen. Also. Gut, zurück zu Pluto. Die Energien versucht er für seine Belange, für die Ideen, die er mir eingeblasen hat, versucht also Energien zusammenzutragen von den anderen Innenpersonen, um diese Energien auf die Vorstellung, die er mir eingeblasen hat, zu zentrieren. Und jetzt müssen wir die beiden Pole sorgfältig versuchen zu verstehen. Im fünften Haus, Thema der Sonne, steht das Leben. Das Leben in der Form, in der es nun mal da ist. Manchmal grau, manchmal Nebel, manchmal wie heute Sonnenschein. Als ich heute Morgen in Frankfurt losgeflogen bin, war es grau und grau und grau, trist. Und als ich in Wien gelandet bin, herrlicher Sonnenschein. Wunderbar, habe ich gedacht, ja. So, das ist hier, das fünfte Haus. Und im Quadrat dazu Leben. Und das ist Anti-Leben. Er ist nämlich der Anti-Bios. Derjenige, der das Leben auf eine Vorstellung vom Leben reduzieren möchte. Und die eigentliche Quintessenz dessen, was ich eigentlich mit ihm versuchen möchte, deutlich zu machen, ist, weil ich will euch gar nichts verraten, wenn ihr über ihn siegen wollt, habt ihr schon verloren. Man kann ihn überhaupt nicht besiegen. Völlig, völlig idiotisch. Also allein der Kampf ist idiotisch. Ja? Ich gehe jetzt hin, indem sozusagen ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Na und? Aber ich habe doch gute Laune dabei. Das reicht doch. Ne? Ich werde es nicht schaffen. Das Problem ist immer, wenn man gegen ihn kämpft. Das wird furchtbar. Ja? Das passiert im Moment. Im Moment weltweit haben wir eine Zunahme. Ich bringe mich jetzt mit Sprengstoff um. Und ich bringe mich mit Sprengstoff um, möglichst in der Mitte von so einer Menschenmenge wie hier, weil das fördert uns. Das fördert auch den Islam. Das ist schon klar, nicht? Wenn ich euch jetzt alle in die Luft sprenge mit meinem Sprengstoffgürtel, dann hat Allah was davon. Das ist logisch, nicht? Ich meine, dass das ein bisschen egoistisch ist, weil, nicht? Ich weiß ja zumindest, auf mich warten 72 oder 78. Wie viel? 72? Na, 78. Ach, 78. Leicht bekleidete Jungfrauen. Ja. Ich weiß nicht, was die mit mir machen, aber ich lasse mich da überraschen. Ja. Nicht, also das ist natürlich, also er kam irgendwann auf die Idee zu sagen, wenn ich mein Leben in die Luft sprenge, werde ich ewig leben. Oder dann werden 78 Jungfrauen auf mich warten. Das hat Stil, finde ich. Das hat wirklich was. Ja. So. Gut. Also, er möchte, dass der Antibios erreicht wird. Das sagt Mephisto an einer Stelle im Faust ganz deutlich. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Er zerstört. Er zerstört am liebsten das Lebendige und versucht, das Lebendige in seinen Bann zu zwingen, indem er dem Lebendigen die Vorstellung davon gibt, wie das Lebendige sein Konjunktiv sollte. So. Und jede Vorstellung, ohne Ausnahme, jede Vorstellung in Bezug auf das Lebendige ist tot und wird niemals leben. Never ever. Jetzt könnte der Protest endlich kommen von eurer Seite. Ja, aber man braucht doch Vorstellungen. Ja, sicher braucht man Vorstellungen. Natürlich braucht man Vorstellungen. So ganz klar. Man braucht die Vorstellung, ich würde gerne die Matura machen oder sowas. Ja. No. Oder wenn ich einen neuen Opel entwickeln möchte, dann muss ich vorher auf Zeichenpapier, macht man heute nicht mehr auf Zeichenpapier, am Computer, dieses Modell entwickeln. Nicht, da gibt es so schöne 3D-CAD-Programme. Wartest du schon auf die Batterie? Wenn ich also ein Auto oder ein Haus oder ein Flugzeug oder auch nur den Eiffelturm aus Streichhölzern bauen möchte, muss ich mir eine Vorstellung machen, wie, in welcher Größe, in welchem Maßstab und so weiter. Aber das müssen wir doch haben. Antwort, ja. Aber ich rede hier nicht vom Opel Astra oder vom Eiffelturm aus Streichhölzern, sondern ich rede, wenn ich eine Vorstellung von ihr haben möchte und wenn ihr sagen will, was sie tun müsste damit, oder wenn mein Therapeut sagt, du müsstest eigentlich dich endlich von deinem Mann trennen, sonst wirst du co-abhängig, dann ist diese Vorstellung sozusagen, sie nimmt aus dem Lebendigen die Energien raus. Und übrig bleibt etwas Totes. Er möchte also, dass ich ihm, oder besser gesagt, dass ich seinen Ideen, die er mir so verkauft, als wären es meine eigenen, dass ich diesen Ideen meine Lebensenergien zur Verfügung stelle. Bis hin, dass von meinem Leben eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Dass er gleichsam das Leben aus mir herauswirkt und ich nur noch Totes verfolge. Damit haben wir das Bild eines Vampirs. Wer unsere Symbolon-Karten kennt, der weiß, dass die Karte Pluto-Mars oder Widder-Skorpion der Vampir ist. Der Blutsauger, der das Blut der anderen braucht, weil er sonst nicht leben kann. Er braucht den Lebenssaft und der Lebenssaft ist auch gleichzeitig der Seelensaft, das Blut, um selbst ein Stück weiter zu leben. Es ist das Tote, es ist der Antibios, den er hütet. Und jetzt könnte uns einfallen zu sagen, ja, aber da muss es doch auch was Positives geben. Als wäre das Positive das Wichtige. Als hätte der Gegenpol vom Positiven, der Gegenpol vom Leben, nicht genauso eine Berechtigung. Dieses, das Leben abzuwürgen, scheint für uns etwas sehr Barbarisches zu sein. Scheint für uns, die wir am Leben hängen, etwas Barbarisches zu sein. Aber stellen wir uns mal vor, das wäre sozusagen aus der Welt verschwunden, dieses Prinzip. Dieses nicht lebendige Sein. Es gibt zwei große Kräfte, in der Welt. Immer wieder. Hier ist ja sozusagen wieder eine Kraft am Werk, und das ist die Kraft des Lösens. Hier, hatte ich gesagt, ist die Kraft des Bindens. Pluto bindet. Er bindet an Vorstellungen, er bindet an Ideen. Und wir haben lange überlegt, was geben wir ihm für eine Idee in die Hand. Und dann sind wir auf das Bild gekommen, was sozusagen Biologen, Biochemiker und Alchemisten seit sehr vielen Jahrhunderten herzustellen versuchen, nämlich eine schwarze Rose. Als wäre das so etwas Erstrebenswertes, die schwarze Rose. Aber es ist das Symbol, die Rose, das Symbol der Liebe. Die schwarze Rose, das Symbol sozusagen der Antiliebe. Des Antibios. Überlegen wir mal, unsere wichtigsten Arzneimittel werden genannt Antibiotika. Was da drin steckt, ja? Und jetzt kommen die Gutmenschen und sagen, ja, ganz klar, ihr dürft keine Antibiotika nehmen, weil da steckt der Pluto drin. Stimmt, da steckt er drin. Aber was heißt das im übertragenen Sinne? Ihr dürft keine Antibiotika nehmen, heißt, ihr dürft kein Pluto nehmen? Was soll er denn machen, der arme Kerl? Ja? Da kann er ja wieder nur von hinten kommen. Kurzum, Pluto hütet das Antileben. Hütet heißt aber, er ist dafür da, dass dieses Prinzip im Leben bleibt. Das Nichtleben. Dass es bleibt, dass es da sein darf. Er gehört in unserer inneren Familie mit seinem Thema dazu, mit dem Thema der Vorstellungen, wie mein Partner, wie meine Kinder, wie mein Therapeut, wie, ich weiß nicht was, wie die Menschen sein sollten. Ja? Die besten Menschen auf der Welt sind ja immer die, die die Vorstellung haben, wie die Menschen sein sollten. Das sind die besten Menschen überhaupt. Ja? So. Ne? Wir haben jetzt gerade in Deutschland einen ziemlichen Eklat. Günter Grass. Wow. Ja? Und ein deutsches Nachrichtenmagazin hat aufgeschrieben, was Günter Grass war. Und er hat geschrieben, im Gutsein war er immer der Beste. Das stimmt. Ja? Im Gutsein war er immer der Beste. Oder wollte er immer der Beste sein. Hat er auch vorübergehend geschafft. Und dann sowas. Okay. Das ist nicht fair. Ja. Wenn der Pluto zum Vorschein kommt, ne? Nicht umsonst hatte die SS schwarze Uniformen und einen Totenkopf auf ihrer Mütze. Ja? Kleine Geschichte. Eine Horoskopberatung mit einem jungen Mann. Der junge Mann hat Morbus Crohn. Das ist da sozusagen, der Darm frisst sich quasi selbst auf. Und es muss immer wieder operiert werden, muss immer wieder ein Stück vom Darm entfernt werden. Und im Horoskop war deutlich, der Herrscher von 1 hatte eine ganz enge Verbindung mit dem Pluto und mit dem Mars. Und da habe ich gesagt, du, im Hintergrund deines Lebens steht eine Bluttat. Nicht von dir, wahrscheinlich nicht von dir, habe ich offen gelassen, aber wahrscheinlich nicht, sondern in deiner Sippe. Da gibt es eine Bluttat. Ja, sagt er, keine Ahnung. Aber er hat gesagt, du hast das ja schon mal in einem Seminar gesagt, dass das theoretisch das heißt, habe ich gefragt. Nein, meine Mutter hat das nicht gesagt. Ja, ich so, kann ich nicht weitermachen. Für mich ist das so. Dann ist er nach Hause gegangen und hat sich seine Mutter nochmal, hat sich zu ihr gesetzt und gesagt, Mama, bitte, jetzt muss ich es wissen. Ja, ich habe das Gefühl, bei uns in der Familie gibt es eine Bluttat, fing die Mutter an zu weinen. So. Die Tränen waren, es kam dann heraus, bei ihrem Mann, also beim Vater des Klienten. Seine Mutter, also die Mutter des Vaters, seine Großmutter also, wurde eines Tages im Wohnzimmer in einer Blutlache aufgefunden. So. Das heißt also, mehr wusste er aber nicht. Man wusste nicht, was geschehen ist, aber eines wusste man genau. Über diese Frau, die in der Blutlache aufgefunden wurde, wurde in der Familie nicht mehr gesprochen. Die wurde rausgeworfen. Ja. Ja, bitte? Totgeschwiegen, ja, sicher.
Klar.
Nicht? Und die in der übernächsten Generation, also in der nächsten Generation, wusste schon keiner mehr, was geschehen ist. Der Vater war 12, als das mit seiner Mutter geschah. So. Und dann, 2 Wochen später, haben wir das aufgestellt. Wir haben also diese Oma hingelegt und haben gesagt, das ist die Frau in der Blutlache. Und dann habe ich einen Täter dazu gestellt, zu prüfen, was ist geschehen. Ist sie das Opfer von jemandem, dann muss der Täter dazu, dann gehört der Täter ins System. Aber der Täter stand da und sagte, das geht mich überhaupt nichts an. Und auch die Frau in der Blutlache sagt, guckte den an und sagt, na, hat nichts mit mir zu tun. Es stellte sich dann aber raus, sie sagte, ja, das mit der Blutlache, das war ich selbst. War der Versuch einer Abtreibung. Und daran ist sie verblutet. So. Und wieder mal habe ich etwas gelernt, so auch genau auf die Worte zu achten. Da ist eine Bluttat, heißt nicht, da ist jemand ermordet worden. Ja? Nicht eine Mordtat, ein Mord ist, und das definiert der Gesetzgeber und die Seele definiert es genauso, aus niedrigen Beweggründen. Und das kann man bei einer Abtreibung nicht sagen. Ja, sind wir einverstanden. Trotzdem ist eine Abtreibung selbstverständlich etwas, was in der Seele in der Regel nicht verarbeitet wird. Und eine Abtreibung ist ein Pluto-Geschehen. Wer die Symbolon-Karten kennt, sieht, dass bei dem Thema Mond-Pluto steht eine ältere Dame über diesem Feuer, oder besser hinter diesem Feuer, und wirft ein Kind da unten rein. Sie opfert sozusagen ihr Kind und ihre eigene Mutterschaft und ihre eigene Liebe. Also dann in dem Moment, in dem eine Frau ein Kind abtreibt, stirbt ja auch die Liebe zu dem Erzeuger des Kindes. Ja, die stirbt. Ob der Mann das weiß oder nicht, spielt keine Rolle. Ich erwähne das deshalb, weil das auch plutonische Geschehnisse sind. Eine Abtreibung ist immer die Vorstellung, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, die Vorstellung, dass dieses Kind nicht sein sollte. Das ist plutonisch. Und diese Vorstellung bekommt dann sozusagen Energien von den anderen Innenpersonen zugeordnet. Jetzt haben wir eine Viertelstunde Pause. Okay.